Ein fröhliches Hallo an die Runde und herzlich willkommen zu Professor Pietras. Wer, was, wann genau? Und heute widmen wir uns den Russlanddeutschen. Das alles ist halt jetzt hier in der Reihe deutsche Migration und deutsche Kolonien, denn Kolonie ist schlicht und ergreifend eine Siedlung und wer jetzt welche Siedlung macht, aus welchen Gründen, ist halt auch immer wieder so eine Frage. Wie dem auch sei, das ist halt in dieser Reihe deutsche Kolonien und deutsche Migration und zeitlich ist das die intensivste oder größte Wanderungs- oder Migrationsbewegung, denn es fängt 1200 an und wir haben in Kasachstan, einem ehemaligen Teil vom Russischen Reich und einem ehemaligen Teil der Sowjetunion, immer noch eine nicht zu unterschätzende deutsche Bevölkerung oder deutschstämmige Bevölkerung. Und dann gibt es da halt auch einfach nochmal bestimmte Bewegungen, die sich mit anderen Migrationsbewegungen befruchtet, explizit Südamerika. Um das alles nochmal zu gewichten, also zeitlich ist ganz klar die Bewegung der Deutschen in Russland die längste, dann kommt die Bewegung Deutsche nach Nordamerika, das fängt 1607 an, das hatten wir auch alles schon in den anderen Videos. Und dann zum Schluss im 19. Jahrhundert fängt die Migrationsbewegung der Deutschen nach Lateinamerika an. Wenn ich das jetzt personell gewichten muss, dann ist die Bewegung von den deutschen Ländern nach Nordamerika die personenstärkste Gruppe. Dann kommt die Bewegung nach Lateinamerika, das ist die zweitstärkste Gruppe gemessen an den Personenzahlen. Und dann kommt die Bewegung aus den deutschen Ländern in die russischen Gefilde. Das ist dann im Prinzip trotz der zeitlichen Länge die personentechnisch schwächste Gruppe. Das liegt auch ganz klar daran, dass sich der politische Wind in Russland bzw. im Russischen Reich auch immer wieder ändert. Also so, das ist dann halt auch immer sehr Fürstenwillkür, die da herrscht. Währenddessen wenn du als Deutscher dann nach Nordamerika oder Südamerika irgendwie ausgewandert bist, da war die Sache klar, wie die läuft. Du wurdest vielleicht dann zu gewissen Zeiten, ne, so zu gewissen Kriegszeiten, wurdest du scheel angeguckt. Nichtsdestotrotz war klar, wie die ganze Sache läuft. Es wird jetzt sehr wahrscheinlich niemanden überraschen, dass die ganze Migrationsbewegung aus den deutschen Ländern in die russischen Gefilde oder ins Russische Reich oder in die Sowjetunion dann ihr Ende zum Zweiten Weltkrieg findet. Und um das alles irgendwie zu sortieren, um das alles irgendwie zu gewichten, hangel ich mich jetzt auch einfach mal ein bisschen an den Herrschern lang, weil da ist dann halt auch ein bisschen klar, wie das mit der Fürstenwillkür abläuft, ne, in Russland. Wir fangen dann gleich 1200 mit der Hanse an, dann machen wir weiter mit Ivan dem Dritten, dann weiter mit Ivan dem Strengen, so wie wir ihn hier nennen. Wir machen uns einmal beliebt bei den Russen und dann machen wir uns einmal unbeliebt bei den Russen. Wir sagen nämlich, dass Russland mit dem Moskauer Fürstentum angefangen hat. Nichtsdestotrotz übersetzen wir sauber Ivan als Ivan den Strengen. Dann machen wir weiter mit Peter dem Großen und seinem Vater und dann schlussendlich auch mit Katharina der Großen und dann kommen wir schon ins 19. Jahrhundert mit den ganzen Nationalbewegungen, ne, wo bestimmte Personengruppen aus bestimmten Ländern dann halt auch, ich sag jetzt mal ganz neudeutsch, rausgemobbt oder ganz altdeutsch rausgeekelt wurden. Die Hanse habe ich gerade schon erwähnt und das ist eine nicht zu unterschätzende Bewegung, die wir hier in Deutschland haben und die wir auch nochmal in einem gesonderten Video selbstverständlich durchnehmen werden. Und es passt ja auch ganz gut, dass ich im letzten Video über die Sorben auch erzählt habe, dass es unter anderem Elbslawen waren, die die Hansestadt Hamburg 500 nach Christus gegründet haben. Und es ist dann auch eine Hansestadt, die ein Handelskontor 1200 nach Christus in Nowgorod eröffnet. Es ist aber nicht Hamburg und es ist auch nicht Bremen, es ist die Hansestadt Lübeck, die da aktiv wird und ein bisschen ticken will in Nowgorod. Und das ist nicht zu unterschätzen bei dieser ganzen Diskussion rund um Russland und allem drum und dran, konzentrieren sich ja alle immer so auf St. Petersburg und auf Moskau und auf Kiew, ne, die Kiewer Russ. Aber 1200 ist die Zeit der Goldenen Horde, das ist die Zeit der Mongoleneinfälle und Nowgorod 1200 ist das souveräne Russland. Und deswegen konzentrieren wir uns bei dieser ganzen Diskussion, was hat was angefangen, bei Russland auch immer auf das Moskauer Fürstentum, weil das fängt nach den Einfällen der Mongolen ab, aber ich komme vom Thema ab. Wie gesagt, die Hansestadt Lübeck hat ein Handelskontor in Nowgorod und so landen dann auch schon mal die ersten Deutschen in Russland. 1478 hat sich das Großfürstentum Moskau dann auch wieder von den Mongoleneinfällen erholt und Ivan III. Fängt an, die Nachbarn zu unterwerfen, unter anderem auch Nowgorod. Und dabei schmeißt er unter anderem dann das Handelskontor von Lübeck raus. Ne? Der möchte sich da nicht irgendwie reinpfuschen lassen von irgendwelchen Leuten von außerhalb. Nichtsdestotrotz fährt er hier, Achtung, das wird jetzt gleich wichtig, er fährt eine Doppelstrategie. Und es wird hier in diesem Bereich auch immer sehr gerne eine Doppelstrategie gefahren. Er holt sich unter anderem dann deutsche Handwerker ins Land, ne, die ihm dann beim Aufbau mithelfen. Und das ist eine Begebenheit, die zieht dann bestimmte Legenden auch mit sich und hat dann auch ein bisschen Nachhall in den späteren Jahrhunderten. Das kenne ich noch ganz doof von meinem Großvater, ne? Der Russe, der hat damals nur die guten, talentierten Handwerker irgendwie sich rangeholt und der hat denen da bestimmte Rechte gegeben. Und das sind Legenden, die spielen dann einfach auch nochmal eine Rolle bei den Siedlungsbemühungen einer Katharina der Großen. Neben deutschen Handwerkern, also ganz klar irgendwie die Leute, die dann halt auf die Walz gehen, haben wir auch nochmal eine andere, nicht zu unterschätzende Berufsgruppe, sag ich jetzt mal, aus Deutschland, die immer wieder gerne gesehen und gerne genutzt wird, und das sind die deutschen Söldner. Und hiermit kommen wir zu Ivan dem Strengen. Ivan der Strenge, 1447 bis 1487, der erste Zar von Russland, der möchte auch weiter irgendwie so ein bisschen sein jetziges Zarenreich vergrößern und dafür braucht er halt Soldaten und dafür holt er sich dann unter anderem deutsche Söldner ran und kann sich so auch gegen die Tataren zur Wehr setzen. Das Ganze läuft bis jetzt eigentlich relativ klar ab, ne? Also so der Russe holt sich da die Leute aus den deutschen Ländern, die er braucht, sei es jetzt Handwerker oder Soldat, und dann vermischen sich so die Deutschen, die da irgendwie ankommen, ein bisschen so unter den Russen und auch in Moskau. Das alles ändert sich dann mit Alexei Michajowitsch bzw. Alexei dem Sanftmütigsten, dem Vater von Peter dem Großen. Alexei Michajowitsch fängt zweite Hälfte 17. Jahrhundert, also so 1640 bis 1680 ungefähr, der fängt jetzt mit der Siedlungspolitik an und er fängt damit an, dass er die ganzen Westeuropäer, die sich bisher in Moskau herumgetrieben haben, die verweist er hinter die Stadtmauern von Moskau und da entsteht dann unter anderem Neudeutschland oder Kleindeutschland, also im Prinzip genauso wie wir Chinatown oder meinetwegen Little Istanbul in anderen Städten haben, entsteht dann halt aufgrund der Siedlungspolitik vom Vater, von Peter dem Großen, dann das kleine Deutschland in Moskau. Das treibt alles Peter der Große, Peter der Erste nochmal ein bisschen weiter. Also das ist der Peter, nachdem St. Petersburg benannt ist. Er errichtet St. Petersburg als das Tor zum Westen. Wir sind hier auch gerade Ende des 17. Jahrhunderts. Ne? Wir sind hier gerade so in der Zeit 1689 bis 1725. Und es ändern sich ein paar Sachen in Europa. Ne? Also so andere Staaten fangen unter anderem an, so die Leibeigenschaft langsam aber sicher aufzuweichen oder abzuschaffen. Dadurch wird die Freizügigkeit der Leute ein bisschen größer und somit kommt auch ein wirtschaftlicher Aufschwung. Ne? Also so, die Leute können jetzt einfach mal ein bisschen rumlaufen und dann halt auch gründen oder das arbeiten, was sie möchten. Und das möchte Peter der Große eigentlich auch. Aber dafür müsste er sich nochmal ein bisschen konsequenter mit dem russischen Adel anlegen. Aber dafür fehlt ihm dann schlussendlich auch ein bisschen die Macht. Ne? Hier haben wir dann auch schon mal zwei nicht unwesentliche Dinge. Also erst einmal kann sich der deutsche Bürger oder der deutsche Vasall freier bewegen als der russische Vasall. Ist jetzt auch egal, ob der aus der Pfalz kommt, die immer sehr viele Auswanderer stellen, oder meinetwegen Preußen, wo die Leute eher reinwandern als rauswandern, oder kann auch sein, dass die aus dem ehemaligen Deutschordenstaat kommen und dann greift Russland sich halt ein paar Deutschbalten ab, die halt nicht direkt der Weisungs Pflicht oder der Weisungshoheit des Fürsten oder des Zaren unterliegen. Und dann haben wir hier gleichzeitig auch nochmal die Frage, warum kann denn der große russische Zar sich nicht ein bisschen direkter mit dem russischen Adel anlegen? Ne? Das ist halt auch immer wieder so eine schöne Frage. Naja, Russland hat halt auch immer so die Tendenz zur Palastrevolution. So die Übergänge können durchaus mal 10 oder 20 Jahre dauern, bis sich da Russland neu organisiert hat. Das haben wir ganz klar vor Peter dem Großen und das haben wir auch ganz klar nach Peter dem Großen. Also zuerst besteigt sein Halbbruder den Thron, der stirbt aber mit 21, hat wahrscheinlich Skorbut. Also so, der wurde nicht die Treppe runtergeschubst, der ist wahrscheinlich wirklich an einer echten Krankheit erlegen. Nichtsdestotrotz kommt es dann nach dem Tod von seinem Halbbruder zum Moskauer Aufstand 1682 und dann, bis sich das alles wieder organisiert hat und er dann schließlich mit einem anderen Bruder den Thron besteigt, sind nochmal ein paar andere Dinge passiert. So, wie gesagt, Peter der Große erbaut St. Petersburg und da leben dann auch ein Großteil der angeworbenen Kräfte aus dem Ausland, unter anderem nicht wenige Deutschbalten, hatten wir gerade, die aus dem zerfallenen Deutschordenstaat dann da gelandet sind. Und somit kommen wir zu der wahrscheinlich ultimativen Russlanddeutschen, nämlich Katharina der Großen. Die Frau kommt ursprünglich aus dem Hause Anhalt-Zerbst, ist also Askanierin, ist also eine Nachfolgerin der Sachsen. Genauso wie Albrecht der Bär, das ist genau dieselbe Adelslinie, natürlich mit den unterschiedlichsten Linien und so. Und dazu können wir sehr gerne auch nochmal ein Video machen, wie denn der Einfluss der deutschen Adelshäuser im Ausland sind. Denn ab hier ist auch die Frage, naja, wie russisch ist eigentlich das russische Zarenhaus? Und Katharina die Große kommt an den russischen Zarenhof auf Vermittlung von, Achtung, Achtung, Friedrich dem Großen. Ne? Der macht da seine politischen Ränkespiele und sorgt dann im Prinzip dafür, dass sie da an dem Hof landet. Und Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst aus Stettin zeigt auch ganz klar Integrationswillen. Also die Frau wird unglaublich russisch. Sie lernt die Sprache. Sie tritt in die orthodoxe Kirche ein. Sie wird russischer als alle anderen Russen und hängt dabei auch ihren Ehemann Peter den Dritten aus dem Hause Schleswig-Holstein-Gottorp ab. Und dann schließlich, wir hatten das Thema gerade, beteiligt sich Katharina die Große an einer Palastrevolution und sorgt dafür, dass ihr Ehemann zuerst in den Kerker fällt und dann dort verendet. Also so, die Frau weiß ganz klar, wie sie sich da anzupassen hat und spielt dann halt auch nach den Regeln, die da am Start sind. Sie ist, wie gesagt, auch irgendwie ein bisschen das politische Ziehkind von Friedrich dem Großen und sie bemerkt auch ganz klar, dass da bestimmte Sachen gerade in Europa ablaufen. Also wir sind hier gerade auch in der Zeit des aufgeklärten Absolutismus. Ne? Also so, es wird immer wieder gesagt, ja, das ist ein Vertreter vom aufgeklärten Absolutismus, das ist ein aufgeklärter Absolutist und was weiß ich nicht alles, was es da alles für Vertreter geben soll. Ich sage hier ganz klar und mache mich vielleicht ein bisschen unbeliebt und sage, der einzige aufgeklärte Absolutist zu der Zeit, das ist Friedrich der Große. Alle anderen wollen ihm nacheifern, scheitern aber dann an ihrem eigenen Staat. Und auch Katharina die Große sieht da irgendwie so, was da so abläuft, meinetwegen da in Preußen. Also so die Leibeigenschaft existiert de facto in Preußen nicht mehr. Das steht vielleicht irgendwo noch auf dem Papier. Aber die sind auch gerade dabei, eine neue Rechtsprechung irgendwie zu entwickeln. Also so, das wird nicht wirklich irgendwie vollstreckt. Und Katharina die Große weiß auch irgendwie so, okay, die muss da ein bisschen nachziehen. Aber genauso wie Peter der Große kann sie sich nicht so direkt mit dem russischen Adel anlegen und ihm zu viel Privilegien wegziehen. Denn wenn sie jetzt meinetwegen die Leibeigenschaft in Russland abgeschafft hätte, damit hätte dann der russische Adel auch Arbeitskraft verloren. Ne? Also so, ich sag das mal so ganz platt, dann hätte der russische Adel auch seine Sklaven verloren. Also, was macht Katharina die Große? Sie holt sich Leute rein und gibt den Leuten, die dann ankommen, mehr Privilegien. Sie verfasst das Einladungsmanifest. Aber das ist jetzt auch eine Geschichte der enttäuschten Ideale, der enttäuschten Legenden. Wie schon zu Anfang gesagt, also so, es gibt ja so dann auch zu der Zeit ganz klar, genauso wie mein Großvater mir das erzählt hat, gibt es zu der Zeit ganz klar so diesen Mythos, ne? Der Russe, der holt sich die talentiertesten Leute, die talentiertesten Handwerker und Söldner, ne? Und gibt ihnen dann eine schöne Bleibe in St. Petersburg. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Der deutsche Siedler aus, ich sag jetzt mal, der Pfalz, denn es hat hier auch nochmal ganz klar darauf hingewiesen zu werden, dass die Pfälzer sind mit die größte Auswanderungsgruppe in Deutschland oder aus Deutschland historisch gesehen. Also es ist egal, ob du jetzt irgendwie so nach Nordamerika, Südamerika oder meinetwegen nach Russland gehst oder meinetwegen auch nach Preußen. Der Pfälzer, speziell auch Pfälzer Protestanten, das sind halt auch immer so die Leute, die versuchen sich irgendwo anders ein Leben aufzubauen. So, und dieser Pfälzer Siedler geht dann jetzt also mit blauen Augen nach Russland und denkt, okay, ich krieg jetzt hier ganz so viele Privilegien und eine schicke Wohnung irgendwie so in Russland. Ist aber nicht so, denn es geht hier darum, ganz klar das Land urbar zu machen. Ne? Also Russland ist unglaublich groß, war schon immer unglaublich groß. Und Russland muss jetzt dafür sorgen, dass dieses Agrarland, dass das irgendwie auch nutzbar genannt wird. Und die Siedler werden de facto dann vor vollendete Tatsachen gestellt. Und der Siedlungswerber oder der Begleiter, den die da irgendwie haben, der ladet die dann halt irgendwo in der russischen Pampa ab. So, in dieser russischen Pampa gelandet, wird der Russe oder das Russland so seinem Mythos nicht gerecht. Der russische Siedler wird seinem Mythos gerecht. Denn also es gibt da keine Infrastruktur. Die werden wirklich da irgendwo auf dem Land ohne irgendwas, keine Kanalisation, kein nichts, keine Straße, die werden da abgesetzt. Nichtsdestotrotz schaffen sie es dann, dieses Land urbar zu machen. Es bilden sich dann bei diesen Siedlungsbemühungen im Prinzip zwei große Gruppen raus. Einmal die Wolgadeutschen, die sind wahrscheinlich am bekanntesten, aber dann haben wir auch ganz klar die Schwarzmeerdeutschen. Dazu gehören dann unter anderem auch die Krimdeutschen und die Bessarabiendeutschen. Bevor ich jetzt in den Kommentaren darauf hingewiesen werde, dass Wolgadeutsche und Schwarzmeerdeutsche zwei unterschiedliche Bewegungen sind, sage ich hier ganz klar, ja, Schwarzmeerdeutsche und Wolgadeutsche sind zwei unterschiedliche kleinere Bewegungen in der großen Bewegung der Russlanddeutschen. Wolgadeutsche sind eher anzusiedeln bei Katharina der Großen, Schwarzmeerdeutsche sind eher anzusiedeln bei Alexander dem Ersten. Es gab dann nach Katharina der Großen mal wieder die eine oder andere Palastrevolution, aber auf jeden Fall dann Alexander der Erste. Wir sind jetzt in der Zeit der Napoleonischen Kriege, 1806, Pi mal Daumen. Der kommt in Warschau vorbei bei diesen ganzen Napoleonischen Kriegen und sieht da, wie es den Deutschen geht in Warschau, denn wir haben jetzt hier das Warschauer Fürstentum unter polnischer Vorherrschaft. Die sind unter dem Schutz von Napoleon und da geht es den Deutschen jetzt gerade nicht so gut. Also sagt Alexander der Erste sich, okay, dann lade ich diese Leute ans Schwarzmeer ein, explizit hier Bessarabiendeutsche, und die werden dann unter anderem auch Warschauer Siedler genannt. Wenn die ganze Geschichte jetzt hier enden würde, wäre es doch sehr schön, Friede, Freude, Eierkuchen, aber nach den Napoleonischen Kriegen haben wir wie immer die Nationalbewegung und gleichzeitig haben wir neben den Nationalbewegungen halt auch so diese ganze Sache mit den Pan-Bewegungen, ne? So Panslawismus, Panromanismus, Pangermanismus, ne? So, also Slawen aller Länder vereinigt euch, Deutsche aller Länder vereinigt euch, Romani-Leute oder lateinisch sprechende Leute aller Länder vereinigt euch. Und das ganze politische Klima ändert sich jetzt schon wieder und das führt auch einfach dazu, dass bestimmte Leute aus bestimmten Ländern rausgeekelt werden. Das ist jetzt egal, welches Land du nimmst, dieses Phänomen haben wir überall und die Russlanddeutschen haben halt in Russland, egal ob es jetzt Schwarzmeerdeutsche oder Wolgadeutsche sind, die haben einen gewissen Stand, denn sie werden ursprünglich ins Land reingeholt mit Religionsfreiheit, Befreiung vom Militärdienst, Selbstverwaltung auf lokaler Ebene und Deutsch als Sprache, finanzielle Starthilfe, 30 Jahre Steuerfreiheit und dann kriegen die einfach auch nochmal ein paar Hektar Land zugesprochen, sei es jetzt 30 Hektar und dann haben die da einfach auch nochmal Erfolg mit der ganzen Sache und kommen zu bescheidenem Wohlstand und dadurch haben die Leute diese Russlanddeutschen halt einfach auch auf den Kicker. Das führt dann dazu, dass sich die russlanddeutsche Migrationsbewegung mit der deutsch-lateinamerikanischen Migrationsbewegung Ende des 19. Jahrhunderts dann befruchtet. Also während dann bei diesen ganzen Staatengründungen, unter anderem vom Deutschen Reich 1871, dann Leute aus dem Deutschen Reich nach Lateinamerika wandern, wandern gleichzeitig Russlanddeutsche auch nach Lateinamerika, weil die halt einfach auch spüren, naja, der Boden wird mir hier gerade ein bisschen zu heiß und ich werde die ganze Zeit angeekelt und unten da in Chile, Brasilien, da sind die Leute halt einfach auch ein bisschen entspannter. Und bei dieser ganzen Wanderungsbewegung spielt auch die Situation der Menschenrechte und auch der Bürgerrechte eine nicht zu unterschätzende Rolle. Also die Leibeigenschaft in Russland, die ist da im 19. Jahrhundert immer noch nicht ganz abgeschafft und da laufen dann irgendwie so diese reichen Deutschen irgendwie rum, die sich ein bisschen mehr erlauben können. Gleichzeitig haben wir aber in Lateinamerika die Situation, gut, okay, Brasilien braucht noch mal ein bisschen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, bis es sagt, okay, Sklaverei ist ganz doll doof, aber so andere Länder wie explizit Chile oder Argentinien, die sagen dann von Anfang an bei der Unabhängigkeit, dass sie sagen, okay, Sklaverei finden wir doof, die sind halt da auch ganz klar schneller als, ich sag jetzt mal, Nordamerika. Und dann sagen sich halt die Russlanddeutschen, okay, dann gehe ich halt dahin. Der ultimative Todeskurs für diese Migrationsbewegung, für diese Wanderungsbewegung ist dann überraschenderweise selbstverständlich der Zweite Weltkrieg, denn in Russland, genauso wie in den USA übrigens, werden die Deutschen dann generalverdächtig. Ne? So, also so, das fing schon im Ersten Weltkrieg an, so deswegen wurden da auch Biere verboten in den USA und in Russland sieht es ganz genauso aus. Russland hat jetzt auch die große Revolution hinter sich, wo auch einige Leute sagen, naja, das war nichts anderes als auch wieder eine Palastrevolution. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen russischen Nationalstaat und dadurch ist das russische Nationalgefühl nochmal ein bisschen stärker und mittendrin hast du halt die reichen Deutschen, denen immer erlaubt wurde, dass sie doch bitte ihre deutsche Sprache behalten und das führt dann schlussendlich dazu, dass sie unter Stalin Richtung Sibirien und Kasachstan zwangsumgesiedelt wurden. Und das ist einer der Gründe, warum Kasachstan heute von der ehemaligen Sowjetunion der Staat ist, was die größte deutschsprachige oder deutschstämmige Gruppe überhaupt hat. Das sollte es im Groben gewesen sein. Wenn ihr möchtet, dass ich da auf bestimmte Themen noch mal ein bisschen genauer eingehe, schreibt das einfach in die Kommentare oder wir haben ja jetzt hier auch gleich Freitag oder kommt Freitag auf meinem Insta vorbei, da mache ich immer eine Fragerunde und dann könnt ihr mich irgendwie alles fragen und ich gucke dann nach, ob ich da vielleicht ein schlaues Büchlein zu Hause habe, wo das alles drinne steht. Ansonsten abonniert selbstverständlich diesen Kanal, folgt mir auch auf Instagram oder meinetwegen auf TikTok oder meinetwegen auf Soundcloud. Ich bin hier auf YouTube, auf Soundcloud und auf TikTok als Professor Pietras zu finden. Auf Instagram bin ich als Schöteschur zu finden. Ansonsten, wenn ich einen Flüchtigkeitsfehler gemacht habe, korrigiert mich in den Kommentaren und vielleicht mache ich daraus irgendwann ein Gewinnspiel.